Eine Pressekonferenz in München. Der bayerische Umweltminister Werner Schnappauf tritt vor die Journalisten. Die sind gespannt, was er zu sagen hat. Schnappauf muss jetzt verkünden, darf Bruno, Deutschlands neuer Lieblingsbär, leben oder muss er sterben? Dann sagt er:
Die bittere Wahrheit, die mir die Bärenexperten vermittelt haben, ist die, alle haben dem Freistaat Bayern empfohlen, den Bär zum Abschuss freizugeben.
Bruno, zu dem Schnappauf 4 Tage vorher noch gesagt hat, du bist in Bayern willkommen, könnte also bald tot sein. Denn jetzt ist klar, die Jagd auf Bruno beginnt.
Damit hatte vor der Pressekonferenz niemand gerechnet, erinnert sich Bärenexperte Felix Knauer. Die Leute waren total überrascht.
Dass die Message nicht die war, was sie erwartet hatten, sondern genau das Gegenteil. Entsprechend Widerstand gab es natürlich auch.
Von einem auf den anderen Tag gilt Bruno plötzlich als gefährlich für den Menschen. Er gilt als Risikobär und darf erschossen werden. Viele Leute können das überhaupt nicht verstehen.
Die von uns in Rottach-Egern befragten Passanten waren da einer Meinung.
Leben lassen. Warum soll man das Tier töten?
Er soll nicht ums Leben kommen, er soll irgendwo eingekastelt werden im Bayerischen Wald von mir aus.
Auf keinen Fall erschieße, ich werde ihn einfangen, betäube.
Die Leute haben einfach nicht gecheckt, warum ihr Bruno jetzt sterben muss. Einige wurden richtig wütend. Daran erinnert sich auch noch Tessie Lödermann, die Tierschützerin aus Folge 1.
Die Leute, die waren fassungslos, die waren stinkesauer. Bei mir hat das Telefon nicht mehr stillgestanden, ich muss einen Bär retten. Und also es war damals richtig aufgebracht. Und zwar nicht nur in Bayern, sondern das ist wirklich durch die ganze Bundesrepublik gegangen.
Es hat sich ein richtiger Widerstand geformt. Aber die Frage ist der stark genug? Kann irgendjemand Bruno jetzt noch retten?
Bruno der Bär, das ist ein Star.
In Bayern herzlich willkommen.
Die haben ja gar keine Ahnung.
Es ist ganz klar, dass dieser Bär ein Problembär ist.
Irgendjemand muss handeln.
Da gibt es nur die Lösung.
Der kehrt erschossen.
Und dann ist er tot.
Das ist Wild Crimes. Jagd auf Bruno.
Schafft die Jagd ab!
Wer hat Bruno erschossen?
Folge 2. Catch me if you can.
Ich bin Anne Luckmann.
Und ich bin Dennis Müller.
In meinem Podcast Schwarze Akte habe ich schon über viele Kriminalfälle gesprochen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass es bestimmte Momente gibt, in denen das Schicksal einem nochmal eine Chance geben möchte. Im Fall Bruno sind das gleich 2. 2 Momente, die die Geschichte des Bären fast verändert hätten und die uns heute ganz anders auf den Fall zurückschauen lassen. Die uns ins Grübeln bringen, wenn wir an die Frage denken, die wir hier im Podcast beantworten wollen. Nämlich, war Brunos Abschuss gerechtfertigt?
In dieser Folge sprechen wir mit Menschen, die in diesen Momenten dabei waren, die Bruno damals das Leben retten wollen. Und wir gehen zurück zum Tatort und stoßen auf einen Hinweis, wer Bruno erschossen haben könnte, was ja bis heute ein Geheimnis ist.
Aber von Anfang an. Es ist der 23. Mai 2006. In etwas mehr als 2 Wochen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Aber die WM ist nicht das einzige Thema, das die Leute beschäftigt. Die Zeitungen sind voll mit Artikeln über Braunbär Bruno und dass der jetzt abgeschossen werden soll.
Das ist wirklich so ein Punkt, wo ich mich auch noch ein bisschen dran erinnere, auf diesen krassen Twist. Jetzt auf einmal muss dieser Bär, den wir alle lieben, den wir alle irgendwie süß finden, der muss jetzt weg. Ich damals als 10-jähriger Dennis konnte das nicht verstehen, warum man ihn jetzt erschießen musste.
Das wirkt wie eine plötzliche Kehrtwende der Politik, wie eine 180-Grad-Drehung. Von herzlich willkommen zu jetzt schießen wir dich ab, in nur 4 Tagen. Aber was viele Leute damals vergessen, es gibt ja Gründe für den Abschuss.
Und diese Gründe versuchen die verantwortlichen Politiker den Leuten zu erklären. Sie wollen ihnen klarmachen, Bruno, das ist kein normaler Bär, der ist echt gefährlich. Aber irgendwie kommt das bei den Leuten nicht an. Und da hilft auch das Statement von Edmund Stoiber nicht, dem damaligen Ministerpräsidenten. Ganz im Gegenteil. Der ist auch damals schon bekannt für seine verwirrenden Aussagen.
Wir haben dann einen Unterschied zwischen dem Normalsichtverhaltenbär, dem Schadbär und dem Problembär. Und es ist ganz klar, dass im Übrigen auch im Grunde genommen durchaus dieser Bär ein Problembär ist.
Was er damit sagen will: Ein normaler Scheuerbär, der wäre willkommen in Bayern. Aber Bruno, der verhält sich eben nicht normal.
Die Politik hat es einfach nicht geschafft, den Leuten zu erklären, warum Bruno so gefährlich ist und warum er weg muss. Und das führt dann zu immer mehr Ärger über die Entscheidung.
Bei mir war es dann ein Stück Fassungslosigkeit, aber auch ein Stück, dass ich gesagt habe, es ist einfach nur schade, dass wir gleich so reagieren als Menschen. Und nur immer Natur, Wildnis, wilde Tiere sofort innerhalb von einer Woche als Bedrohung einstufen.
Tessi Lödermann und der Tierschutzverein wollen das nicht akzeptieren und gehen gegen die Allgemeinverfügung vor. Gemeint ist damit die Verfügung aus dem Umweltministerium, die es den Jägern in diesem Fall ausnahmsweise erlaubt, den Bären zu schießen. Die Tierschützer wissen, dass Brunos Uhr tickt.
Wir haben Briefe geschrieben an die Regierung von Oberbayern. Wir haben am Herrn Staatsminister Schnapp aufgeschrieben. Wir haben Öffentlichkeitsarbeit gemacht über Pressemitteilungen etc. Also wir haben wirklich versucht, dass die zurückgenommen wird.
Und auch andere Tierschutzorganisationen, wie der Bund Naturschutz, protestieren.
In den Tagen nach der Pressekonferenz werden die Stimmen gegen den Abschuss immer lauter. Umweltminister Werner Schnappauf gerät unter Druck und wendet sich nochmal an die Bärenexperten, an Georg Rauer und Felix Knauer. Aber die waren ja eigentlich der Meinung,
dass wir den nicht fangen können und haben deswegen auf den Abschuss plädiert. Aber es war dieser Druck so hoch und da haben wir uns halt international umgehört.
Rauer und Knauer sind gut vernetzt. Sie kennen Bärenexperten auf der ganzen Welt. Aber sie sind sich sicher, einfangen mit Fallen, bei denen Bruno einfach in einen Käfig oder in eine Schlinge läuft, vergesst es. Das kann mit diesem Crazy Bären gar nicht klappen. Weil Bruno ständig unterwegs ist und nie an die Orte zurückkommt, an denen er mal war. Das haben wir euch ja schon in Folge 1 erzählt.
Rauer und Knauer müssen aber trotzdem eine Möglichkeit finden. Sie bekommen einen Tipp, und zwar von einem Kollegen. Der hat eine etwas, sagen wir, kreative Idee, wie es doch noch klappen könnte. Wie man Bruno doch noch einfangen kann.
Dass man eine Eingreiftruppe aus einem skandinavischen Land beauftragt. Und zwar konkret ging das nur aus Finnland.
Finnische Bärenjäger. Egal, mit wem wir für diesen Podcast gesprochen haben. Alle erinnern sich an die finnischen Bärenjäger. Sie sind die Profis, wenn in Finnland ein Bär Probleme macht.
Der eine, der hatte, glaube ich, über 30 Bären in seinem Leben geschossen. Der eine, glaube ich, 15 und die anderen zumindest ein paar Bären. Die waren also Personen, die, wenn es irgendwo Ärger gab mit Bären, auch geholt worden sind, um die dann gezielt zu schießen.
In gewisser Weise also Kopfgeldjäger. Die finnischen Bärenjäger sollen in diesem Fall Bruno aber nicht erschießen, sondern in einen Wildtierpark bringen. Für ihn ist das wie ein Gefängnis, aber er darf leben. Für diese Mission haben die Bärenjäger eine Art Wunderwaffe, nämlich ihre skandinavischen Elchhunde. Jimmy, Jeppe, Penny, Raiku und Atte. Die spüren mit ihren Profischnauzen jeden Bären in Finnland auf.
Bruno sollen die Finnen natürlich nicht töten, sondern nur betäuben. Dafür ist extra ein Tierarzt dabei mit einem Betäubungsgewehr. Es ist die große Chance, Bruno doch noch lebend zu fangen.
Es hat vorher niemand probiert, aber wir haben das halt als einzige sinnvolle Möglichkeit gesehen, die man zumindest versuchen kann. Nicht?
Zur zeitlichen Einordnung. Vor etwa 3 Wochen heißt Umweltminister Werner Schnappauf Bruno in Bayern willkommen. Kurz danach wird Bruno zum Abschuss freigegeben. Dann sorgt er 2,5 Wochen lang für Schlagzeilen. Währenddessen wird in München unter den Augen der Welt die WM eröffnet. Und jetzt geht Schnappauf auf die Tierschützer zu. Er nimmt sozusagen das Fadenkreuz von Brunos Brust. Der Bär darf vorerst doch nicht mehr abgeschossen werden.
Stattdessen lässt Schnappauf 4 finnische Bärenjäger und ihre Hunde einfliegen. Kurz nachdem sie ankommen, findet eine Pressekonferenz statt. Es gibt noch Fotos von damals. Auf einem sieht man Männer mit grauer Cap und Sonnenbrille. Und sie tragen gelbe Warnwesten.
Ich habe mir bei finnischen Bärenjägern irgendwie was anderes vorgestellt, muss ich sagen. Ja, die sehen total nett aus. Ich habe da jetzt irgendwie große, starke, breitschultrige Männer vor Augen gehabt. Die haben 2 oder 3 sehr kleine Hunde, ehrlich gesagt, bei sich. Auch da habe ich mir irgendwie größere Hunde vorgestellt, die im Einsatz sind, wenn es darum geht, einen Bären aufzuspüren.
Die ganzen Hoffnungen von den Menschen, von Bruno-Fans, lasten auf diesen finnischen Schultern, auf diesen finnischen Hundeschultern teilweise, die jetzt die Aufgabe haben, diesen Bären auf die humanere Weise vielleicht zu entfernen, eben nicht abzuschießen, sondern zu fangen und dann mal schauen.
Ja, kann ich mir gerade noch gar nicht vorstellen. nur anhand des Fotos.
Eine gewisse Chance, dass der ganze Plan klappt, sieht Felix Knauer damals aber schon.
Könnte funktionieren, muss aber nicht. Ich sag mal 50%.
Mit einem stabilen 50-50 starten die Finnen also ihre Mission. Und die Bärenexperten Rauer und Knauer, die begleiten sie.
Wie Skandinavier so sind, die sind bei sowas dann auch wirklich ehrgeizig. Also das war für die schon extrem wichtig, dass die jetzt auch Erfolg haben.
Los geht's mit der wilden Verfolgungsjagd kreuz und quer durchs bayerisch-österreichische Grenzgebiet. Immer der Spur von Bruno hinterher.
Wir sind dann in der Regel mit zwei Autos unterwegs gewesen. Ich hatte die Hunde und die Finnen und dann ist irgendwie der Tierarzt und Knauer saßen dann meist noch im anderen Auto. Also wir waren quasi im Konvoi, wenn man so will, mit zwei oder drei Autos unterwegs.
Das ist Jörn Ehlers.
Ich bin Sprecher beim WWF Deutschland und war damals im Fall Bruno sozusagen der verantwortliche Pressemensch für den Fall und hatte die ehrenvolle Aufgabe, die finnischen Bärenjäger durch die Alpen zu kutschieren. Morgens hat man gemeinsam noch gefrühstückt, gab es so eine Lagebesprechung. Wie sieht es denn aus? Gibt es wieder irgendwelche Hinweise? Da hat man überlegt, sind diese Hinweise realistisch oder macht es Sinn, denen nachzugehen?
Das bayerische Umweltministerium richtet sogar extra eine Hotline ein. Da können die Leute dann anrufen, wenn sie Hinweise haben, wo Bruno jetzt wieder unterwegs ist.
Den realistischen Hinweisen geht der Konvoi bestehend aus Finnen, Tierarzt und Bärenexperten Rauer und Knauer nach.
Man hat sich auch gelegentlich aufgeteilt. Ich kann mich erinnern, einmal sind wir zwei Hinweisen nachgegangen und haben uns dann abends wieder an dem vereinbarten Treffpunkt wieder getroffen, beziehungsweise musste teilweise eben auch noch organisieren, wenn man dann 100 Kilometer weitergefahren ist, meinetwegen, wo kann man übernachten? Manchmal waren es Hotels, manchmal waren es solche Waldarbeiterhütten.
Ich stelle mir das ehrlich gesagt ziemlich anstrengend vor. Nicht zu wissen, wo man am nächsten Tag ist, wo man schläft. Und der Bär führt einen währenddessen immer an der Nase herum und ist den Finnen immer einen Schritt voraus.
Es ist sogar noch anstrengender. Parallel wird nämlich der Hype um Bruno immer größer. Bruno, der die Finnen Tag für Tag Korps nimmt. An den Hype erinnert sich auch Jörn Ehlers noch gut. Der ist damals nicht nur der Fahrer des Bärenjägermobils, sondern er ist auch zuständig für Presseanfragen. Er hat uns erzählt, sein BlackBerry klingelt in diesen Tagen quasi durchgängig.
Ich hatte, glaube ich, eine Telefonrechnung von, ich weiß gar nicht, es waren über 800 Telefongespräche und ich hatte nicht immer Empfang dort in den Bergen. Es war schon irgendwie skurril. Das heißt, also morgens riefen manchmal schon Radiosender an, da war ich noch im Zähneputzen und dann irgendwie so, ja, hier ist Radio, weiß nicht, Charivari oder so. Was macht der Bär? Sie sind auf Sendung. So ging das den ganzen Tag.
Sogar die Washington Post und die New York Times rufen an, erzählt Ehlers uns. Wegen der WM schaut, wie gesagt, die ganze Welt auf Deutschland. Und deswegen auch auf den Bären, der dort gerade sein Unwesen treibt.
Man kann wirklich sagen, die Leute sind im Bruno-Fieber. Im Internet gibt's Bruno-Merch zu kaufen. Zum Beispiel T-Shirts, auf denen steht, mich kriegt ihr nie. Sogar Computerspiele werden entwickelt. Jagd auf Bruno heißt das. Da schlüpft man sozusagen in die Rolle der finnischen Bärenjäger und muss Narkosepfeile auf Bruno schießen.
Der echte Bruno, der ist nicht so leicht zu kriegen. Die Elchhunde der Finnen haben ganz schöne Startschwierigkeiten. Denn, und das hätte ja niemand ahnen können, der Juni 2006 ist ein ziemlich heißer Monat.
Das heißt, die haben so toll geschwitzt, die konnte man gar nicht richtig einsetzen. Da haben die, das kann ich mich noch dran erinnern, haben die Finnen ihre Hunde erstmal rasiert. Und das erste Mal, als sie sozusagen auf eine Spur gegangen sind, haben sie dann tatsächlich auch was gefunden. Allerdings war es kein Bär, sondern ein Wildschwein. Sie mussten sich also auch erstmal an die Landschaft da gewöhnen.
Klar, in Finnland kennen sich die Hunde natürlich aus. Sie wissen, wie ein Elch riecht und können ihn von einem Bären unterscheiden. Aber in Bayern riechen diese finnischen Hundenasen halt plötzlich lauter neue Tiere. Schafe, Kühe, Rehe. Ganz schön verwirrend für so einen Elchhund.
Es vergehen Tage. Und dann, endlich, eine erste richtige Chance für die Finnen.
Am Brauneck, einem Berg in den bayerischen Voralpen. Der ist ein total beliebtes Wandergebiet bei Münchnern. Mit Gondel und mit vielen Berghütten. Da ist eigentlich immer ziemlich viel los.
Es ist schon Abend am 15. Juni 2006. Draußen wird es langsam dunkel. Mehrere Touristen sehen Bruno als erstes. Und schon kurze Zeit später sind die Finnen da und übernehmen die Verfolgung des Bären.
An diesem Abend ist der Hund Penny mit dabei. Penny schafft es, die Fährte von Bruno aufzunehmen. Leider war Penny komischerweise nicht für ein Interview zu erreichen. Deswegen haben wir mal versucht, die Verfolgungsjagd anhand von anderen Berichten und Zeitungsartikeln zu rekonstruieren.
Die Finnen lassen Penny von der Leine. Jetzt suchte er im Alleingang nach Bruno. So ist der Hund flexibler und schneller. Dann hören die Finnen ein Bellen. Das ist das Zeichen. Penny müsste jetzt direkt bei Bruno sein und versuchen, ihn beschäftigt zu halten, bis die Finnen vor Ort sind.
Und dann verteidigt sich der Bär und bleibt stehen und der Hund steht dann davor außer Reichweite und bellt den Bären an. Und wenn der Bär wieder wegrennen will, dann greift er dann sofort wieder an. Zwickt ihn vielleicht auch hinten rein oder sowas, also dass der Bär den wirklich als Gefahr wahrnimmt und sich deswegen gegen ihn verteidigt.
Während Penny also versucht, Bruno abzulenken, macht sich das Einsatzteam rund um die Finn auf den Weg. Bis zu 70 Meter müssen sie an den Bären heran, damit der Tierarzt Bruno betäuben kann.
Sie sind jetzt 600 Meter entfernt von ihm. Aber es ist mittlerweile schon 1 Uhr nachts. Es ist stockfinster. In so einer Dunkelheit ist es in den steilen Bergen jetzt ganz schön gefährlich.
Und dann zieht auch noch ein Gewitter auf. Die Finnen müssen die Suche abbrechen und finden Unterschlupf in einem Holzschuppen. Aber sie lassen Hund Penny über Nacht bei Bruno, erinnert sich Knauer.
Der Plan war damals, dass man den Hund mit dem Bären ziehen lässt. Der Hund hat ja GPS drauf, also man kann immer schauen, wo der ist. Und in der Hoffnung, dass der in der Früh noch am Bären ist.
Sie hoffen, dass sie Bruno direkt in der Früh betäuben können. Um 4.30 Uhr brechen die Finnen wieder auf. Als sie bei Hund Penny ankommen, ist der aber allein. Denn Bruno ist weg. Er ist entkommen.
Schon wieder war Bruno schneller als die finnischen Bärenjäger. Auf ihnen liegt immer noch die Hoffnung aller Bruno-Fans. Aber langsam wird's eng. Seit 2 Wochen liefern sie sich jetzt schon die Verfolgungsjagd mit Bruno. Aber irgendwie ist ihnen dieser Bär immer einen Schritt voraus.
Und die haben das auch in Frage gestellt inzwischen, ob das klappen kann. Ja, weil dann einfach doch zu viele Sachen sind, die einfach schwierig sind. Und das haben wir dann auch mit dem Umweltministerium besprochen und die haben dann, soweit ich mich heute erinnern kann, dann gesagt, ja, dann brechen wir das lieber ab.
Yo, that's it. Game over. Nach 2 Wochen Katz-und-Maus-Spiel mit Bruno brechen die Finnen die Aktion ab. Mission failed. Wir wollen in diesem Podcast ja herausfinden, war der Abschuss von Bruno gerechtfertigt? Und ich finde, das hier ist eine total wichtige Stelle, weil ich mich schon frage, ob die 2 Wochen zu kurz waren, ob man es nicht doch etwas länger hätte versuchen können oder noch weitere Leute hätte fragen können, nicht nur die Finnen.
Das Ministerium stand zu diesem Zeitpunkt sicher auch ganz schön unter Druck. Bruno streunt schon seit 5 Wochen in Bayern umher, teilweise in beliebten Wandergebieten, wo jederzeit etwas passieren könnte.
Brunos eine Chance, doch noch lebend aus der ganzen Nummer rauszukommen, ist jedenfalls vorbei. Statt der Todesstrafe hätte er sein restliches Leben in einem Bärengefängnis absitzen können. Aber die Finnen reisen ab. Es ist der 23. Juni 2006.
Und Bayerns Umweltminister Werner Schnappauf setzt die Allgemeinverfügung von vor 4 Wochen wieder in Kraft. Also die Erlaubnis an Jäger, Bruno zu töten. Das Fadenkreuz auf Brunos Brust ist damit zurück.
Das Rotwandgebiet in den bayerischen Voralpen. Ebenfalls ein super beliebtes Ausflugsziel bei Münchnern. Es liegt zwischen 2 Seen, dem Spitzingsee und dem Säuensee. Ein Haufen Wanderwege schlängeln sich entlang an kleinen Wasserfällen und Hütten zum Einkehren. Kein Wunder, dass sich Bruno in diesen Tagen da richtig wohlfühlt.
Und dann hat auch interessanterweise der Bär dann das Verhalten doch deutlich geändert.
Kaum sind die Finnen weg, passiert wieder etwas, was die ganze Geschichte verändert. Denn offensichtlich fühlt sich Bruno jetzt sicher. Bis zu diesem Zeitpunkt war er ständig auf der Flucht, immer unterwegs. Aber jetzt wandert er nicht mehr zwischen Österreich und Bayern hin und her. Er bleibt im Rotwandgebiet.
Wie wenn er uns das Fleiß machen würde. Wir laufen dem von dem nach und kaum hören wir auf. Ich habe mir schon gedacht, was ist, wenn die 2 Tage länger da gewesen wären, die Finnen. Und was dann geschafft hätten.
Ganz ehrlich, das frage ich mich auch. Die Finnen sind gescheitert, weil sie nicht nah genug rangekommen sind an Bruno. Und jetzt bleibt er plötzlich in einer Gegend und er kehrt sogar wieder zu den Orten zurück, an denen er randaliert hat. Eigentlich ist das doch die Gelegenheit, ihn doch noch zu fangen.
Und tatsächlich kommt es zu einem Zwischenfall, der Brunos Tod hätte verhindern können. Brunos zweite Chance zu überleben. die einen Mann aber in große Gefahr bringt.
Das war so gegen Spätnachmittag. Wir waren mit Aufräumen beschäftigt und einer von uns, der hat ihn gesehen. Ich schätze mal so Luftlinie ungefähr 150 Meter.
Hier hört ihr Christian Gareis. Heute ist er 56 Jahre alt und wohnt in Starnberg, in der Nähe von München. Er will uns ein Video zeigen, von damals, aufgenommen im Juni 2006.
Christian Gareis und seine Kumpels verbringen ein paar Tage auf einer Hütte im Rotwandgebiet. Sie sind dort 3 bis 4 Mal im Jahr. Es ist Sonntag, ein Tag, nachdem die Finnen abgereist sind.
So, jetzt sieht man den entlaufen. Sieht man was?
Und was man sieht, ist Bruno. Das Video, das Christian Gareis zeigt, ist ziemlich verwackelt und auch ein bisschen unscharf. Aber trotzdem ist Bruno ganz deutlich zu erkennen. Er trottet nur wenige Meter von der Hütte entfernt über eine Blumenwiese. Man kann sehen, wie sich der Bär umschaut.
Und er riecht die ganze Zeit. Er schaut halt, er riecht immer. Aber das ist ja typisch für den Bär. Der orientiert sich ja ganz stark am Geruch.
Er sieht richtig kuschelig aus.
Ja.
Und richtig freundlich eigentlich, finde ich.
Genau das denken damals viele. Und das entwickelt sich zu einem riesigen Problem.
Diese Begegnung mit Christian Gareis zeigt jedenfalls, Bruno kommt dem Menschen plötzlich sehr nah. Zwischen ihm und der Hütte, wo Christian Gareis und seine Kumpels stehen, liegen am Anfang noch 150, dann, wenig später, nur noch 10 Meter.
Also je näher er zur Hütte kommt, desto unruhiger sind wir natürlich geworden. Aber im Großen und Ganzen hat er sich dann gar nicht mehr so für uns interessiert. Er hat dann schon geschaut, was da ist. Und ist dann eigentlich umgedreht und ist dann abgebogen in Richtung See.
In dem Moment treffen Christian Gareis und sein Kumpel Thomas Meinhardt eine Entscheidung. Diese Entscheidung wird sie später noch in Lebensgefahr bringen.
Lassen wir mal blöd sagen, aus der Abenteuerlust raus, schauen wir mal, was der macht. Und dann sind wir mit einem Abstand X hinterhergegangen. Wenn man zu nah gegangen ist hinter ihm, dann hat er sich bemerkbar gemacht, hat sich umgedreht, hat sich mal aufgerichtet. Wenn man den Abstand wieder vergrößert hat, ist er da ganz normal weitergelaufen. In Schritttempo.
Allein die Vorstellung, dass sich ein Bär vor mir aufrichtet, finde ich total krass. Noch dazu ein freilaufender Bär, der in nur wenigen Sekunden vor mir stehen und mir direkt in die Augen schauen könnte. Ich hätte totale Angst gehabt. Aber Christian Gareis scheint das anders zu empfinden. Er wirkt auf mich fast ein bisschen draufgängerisch. Er ist sich seiner Sache sicher.
Nachdem wir auch wussten, wie er sich verhält, da war das eigentlich auch so, dass wir jetzt nicht die Angst gehabt hätten. Ein Bär frisst ja auch keinen Menschen. Also das war relativ harmlos. Dass wir natürlich uns in eine gewisse Gefahr begeben hatten, das wussten wir dann hinterher. Also da haben wir in dem Moment nicht drüber nachgedacht.
Dabei ist es ja schon so, dass Bären auch angreifen können. Zum Beispiel, wenn sie sich bedroht fühlen oder wenn man ihnen zu nahe kommt. Also schon ziemlich gefährlich, was Christian Gareis und sein Kumpel da machen.
Das merken sie dann auch irgendwann, also recht bald. Sie verfolgen Bruno den Wald hinunter. Er läuft zum Säuensee, einem kleinen idyllischen Bergsee.
Und da war eigentlich dann die gefährlichste Szene. Da ist er dann nochmal ins Wasser gegangen und dann haben wir eigentlich beschlossen, wir gehen jetzt Richtung Großtiefental, möglichst am Bär vorbei, weil wir wussten, dass die schon Ende Juni Kühe oben hatten.
Die beiden wollen jemanden warnen, den Almbauern, damit er seine Kühe in Sicherheit bringen kann. Deshalb versuchen sie, vorsichtig an Bruno vorbeizulaufen. Davon gibt es ein Foto. Das hat ein Bekannter von Christian Gareis gemacht, der mit ihnen auf der Hütte war. Es ist vom Berg aus nach unten fotografiert, aus einiger Entfernung. Aber man erkennt deutlich zwei Männer, die vorsichtig eine asphaltierte Straße entlang schleichen.
Das bin ich, da sieht man meine Lederhosen und da ist der Bär.
Und tatsächlich, da steht wirklich Bruno im See. Nur ungefähr 30 Meter trennen Christian Gareis und Bruno voneinander. Und dann passiert etwas, womit Gareis nicht gerechnet hat.
Beim Versuch, ihn zu überholen, als er im See war, hat er dann gesehen, dass wir da wieder am Weg sind. Und dann kam er auf uns zugelaufen.
Sein Kumpel flieht in den Wald. Und jetzt wird's gefährlich für Christian Gareis. Er ist ganz alleine, Auge in Auge mit Bruno. Und der läuft weiter auf ihn zu und kommt ihm immer, immer näher. Wenn man ihn darüber reden hört, hat man den Eindruck, am Anfang fand er das alles noch aufregend, Bruno so nah zu sein, als einer der ersten Menschen überhaupt. Aber je näher Bruno ihm kommt, desto mehr Schiss bekommt er.
Ich habe dann versucht, mich hinter einem Baum zu verstecken, was dann nicht so richtig funktioniert hat. Also er wusste schon in etwa, wo ich bin.
Die Distanz zwischen ihm und Bruno wird immer kleiner. 10 Meter, 5 Meter. Dann liegen nur noch 3 Meter zwischen den beiden. Er schaut Bruno direkt in die Augen. Jetzt hat Christian Garas einfach nur noch Angst.
Und dann bin ich tatsächlich weggelaufen von dieser Stelle. Da war ich mir echt unsicher, ob das jetzt richtig ist oder nicht.
Garas läuft in den Wald hinein. Er macht also das, was man in dieser Situation auf gar keinen Fall machen sollte, nämlich wegrennen.
Aber Christian Garas hat Glück.
Der hat dann aber mich also nur ganz kurz geschaut, wo ich hinlaufe, vielleicht ein paar Meter in die Richtung laufen, das weiß ich nicht mehr. Und er hat dann wieder umgedreht. Und ich dann auch irgendwann.
Er verliert Bruno aus den Augen. Aber er vermutet, dass Bruno hoch zur Alm will, zu den Kühen vom Almbauern, für einen kleinen Snack. Deshalb machen Christian Garas und sein Kumpel sich auf den Weg dorthin.
Jeder vernünftige Mensch hat aufgehört. Es ist so. Man weiß es ja nicht wirklich. Also ich habe schon auch hinterher Ärger gehabt mit so Leuten, die gesagt haben, das war gefährlich. Aber andere haben wieder gesagt, nee, kann man machen, wenn man weiß, wie man es tut. Also ich glaube, im Gesamtkonstrukt war es schon okay. Und ich würde es auch wieder so machen.
Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Bruno hätte tatsächlich auf ihn losgehen können. Christian Garas hätte dann überhaupt keine Chance gehabt.
Ihn treibt aber noch etwas an. Christian Garas könnte der Mensch sein, der Bruno rettet. Er könnte zum Superhelden aller Bruno-Fans werden. Die Profi-Bärenjäger aus Finnland haben 2 Wochen lang alles versucht, aber haben Bruno kein einziges Mal gesehen. Und kurze Zeit später läuft Bruno in aller Seelenruhe Christian Garas vor die Füße. So nah, dass man ihn eigentlich easy hätte betäuben können. Und das weiß auch Christian Garas. Während Christian Garas und sein Kumpel Bruno verfolgen, haben sie auch ein Handy dabei. Sie wählen eine Nummer, die der Polizei.
Ich habe denen immer gesagt, dass der Bruno da ist und ob sie jemanden hätten, der ihn abholt, so wie es ja geplant war, ihn einfach zu narkotisieren. Der Wiesner hat sich ja damals angeboten, der ehemalige Direktor vom Tierpark München.
Das ist sie also. Die zweite Chance für Bruno, dem Tod doch noch irgendwie entkommen zu können. Der mögliche Retter heißt Henning Wiesner. Wiesner ist Tierarzt und eine echte Koryphäe unter den Narkoseprofis. In Indien hat er schon einen Tiger an freier Wildbahn betäubt und in Südafrika einen riesigen Elefantenbullen außer Gefecht gesetzt. Jetzt könnten seine Fähigkeiten auch Bruno das Leben retten.
Ja, wie geht's Ihnen denn?
Ja, bestens. Ich habe gerade eine wunderbare Tätigkeit begangen und habe Anchovis selber eingelegt.
Der Mann, der da gerade Anchovis einlegt, das ist er, Henning Wiesner. Meine Kollegin hat ihn im Spanienurlaub erreicht.
2006 war ich der Zoodirektor vom Tierpark Hellabrunn München und war da eigentlich, hatte ich mir ein bisschen einen Namen gemacht international, weil ich das Blasrohr damals salonfähig gemacht habe in der Tiermedizin und speziell in der Zootiermedizin.
Henning Wiesner ist also ein Experte am Blasrohr. Das ist ein 2 Meter langes und 16 Millimeter dickes Rohr. Mit einer fliegenden Spritze, erklärt er uns. In dieser Spritze befindet sich ein extra von ihm angemixtes Betäubungsmittel, die Hellabrunner Mischung.
Beim Blasrohr kommt also noch die Atemübung dazu, die wichtig ist. Das heißt, wenn Sie richtig weit schießen wollen, und ich komme bis auf 30 Meter, dann müssen Sie zuerst ausatmen und dann müssen Sie, und das ist die große Schwierigkeit, die ganze Luft, die Sie dann zum Schluss noch in der Backe angesammelt haben, mit einem Schlag, so wie wenn der Trompeter das hohe C trötet, durch das Blasrohr schießen.
Darin ist Wiesner ziemlich gut. Das weiß damals auch der WWF, der ja selbst Fangversuche gestartet hat. Der WWF fragt Wiesner also 2006, ob er nicht auch Bruno betäuben kann.
Und da habe ich gesagt, ja klar, kann ich das?
Naja, sagen wir mal so. So zuversichtlich sind damals nicht besonders viele. Einige sind sogar der Meinung, dass Henning Wiesners Blasrohrplan komplett unrealistisch ist. Aber für die Bruno-Fans war er die große Hoffnung. Er ist sich seiner Sache auch heute noch ziemlich sicher.
Ich war bereit, wäre auch gekommen und hätte auch mein Bestes versucht. Und ich glaube, wir hätten Chance gehabt.
Okay, und Christian Garas hat explizit nach dem Mann am Telefon gefragt.
Genau, weil er eben auch in den Medien gehört hat, der Henning Wiesner, der sagt doch, er kann's.
Ja. So,
der ist ein renommierter Blasrohrschütze. Die Finnen haben es nicht geschafft. Der sagt, er kann's. Gib mir den. Ich habe Bruno gerade in Sichtweite. Schick mir den her und dann kriegen wir das hin. Aber es kommt niemand. Christian Garas will aber nicht so schnell aufgeben.
Und wie wir so beim 4., 5. Telefonat schätzungsweise hat er gesagt, dass ich eben nicht mehr weiter verfolgen brauche als lebendes GPS. Also ich kann die Verfolgung aufgeben. Das weiß ich noch. Wortwörtlich hat er gesagt, dass niemand kommen wird. Also hat mich schon geärgert erstmal. Ich dachte, Mensch, jetzt habt ihr so lange versucht, ihn zu fangen, jetzt bin ich so nah am Bären dran und jetzt kommt keiner. Das war so mein Gedanke.
Es gibt eine Sache, die weiß Christian Gareis damals nicht. Von Henning Wiesner erfahren wir, dass er nach seinem Angebot, Bruno zu betäuben, eine Einladung bekommen hat. Eine Einladung ins Umweltministerium.
Und da hat man mir also gesagt, also gut, Herr Professor, das können Sie also gerne machen. Sie kriegen von uns die Genehmigung. Sie können gerne den Bären einfangen.
Die eine Genehmigung ist aber nicht genug. Es braucht eine zweite Genehmigung. Eine Erlaubnis, dass er in dem Revier mit seinem Blasrohr schießen darf. In Deutschland ist nämlich streng geregelt, wer jagen darf und mit was. Wer sich nicht daran hält, der bekommt Ärger. Für die Erlaubnis muss sich Henning Wiesner an das zuständige Amt in Miesbach wenden.
Dann kriegte ich also die Telefonnummer von der unteren Jagdbehörde. Und dann habe ich von Mittwoch bis Freitagabend versucht, diese Dienststelle zu erreichen und war dann der perfekte Buchbinder Wanninger. Ich kam zu keinem durch. Entweder war es besetzt oder aber der entsprechende angewiesene Beamte dort war nicht da.
Und da kann man sich schon auch fragen, warum nicht? Was ist da schiefgegangen eigentlich?
Ja, das heißt, er wurde nie beauftragt, das zu machen. Auch nicht nach diesem Anruf von Christian Gareis.
Richtig, genau. Er hat es nicht machen dürfen, nicht machen können. Auch hier kann man sich fragen, hätte der Abschuss, der ja dann irgendwann kommt, verhindert werden können? Also er hat diese Genehmigung nicht bekommen. Warum hat die Polizei nichts unternommen? Und wurde alles gemacht, um Bruno lebend zu fangen?
Das haben wir auch den damaligen Umweltminister Schnapp aufgefragt. Aber er wollte uns kein Interview geben.
Im Rückblick sehen viele Menschen Christian Gareis als letzten Anker, wie man Bruno doch noch hätte retten können. Manche sehen das aber komplett anders. Für sie sind Leute wie er der Grund, warum Bruno überhaupt sterben musste. Weil sie Bruno so nah gekommen sind, dass die Wahrscheinlichkeit immer höher wurde, dass Bruno doch mal angreift. Wir haben ihn auch mit dem Vorwurf konfrontiert.
Ja, ja klar. Es ist so. Also wenn je näher, je blöder der Mensch ist, und da zähle ich mich dann tatsächlich jetzt in diesem Aspekt dazu, je mehr passieren kann, desto schwieriger wird es nachher, das alles zu rechtfertigen. Warum hat man jetzt schon früher abgeschossen? Warum gibt es überhaupt Bären bei uns und so weiter?
Aber trotzdem würde es Christian Gareis wieder machen, sagt er.
Kann nicht immer der Vernünftige sein. Ich würde es tatsächlich so machen. Ich würde es nichts verheimlichen. Wir würden die Bilder genauso veröffentlichen. Ich glaube nicht, dass ich es anders machen würde.
Vielleicht fragt ihr euch jetzt, welche Bilder? Er meint damit Fotos von Bruno. Die hat ein Bekannter von Christian Gareis gemacht, als Bruno bei ihm vor der Hütte stand. Die Chancen stehen gut, dass ihr eins der Bilder schon mal gesehen habt. Bruno mit flauschigem Fell auf einer sattgrünen Wiese. So nah hatte Bruno davor noch niemand fotografiert.
Also ich glaube schon, dass die Fotos ihn natürlich als den Teddybär gezeigt haben. Deshalb vielleicht auch war, wenn man ihn in Ruhe lässt. Also es war jetzt ja kein Raubtier, das jetzt hier die Menschen frisst, einen nach dem anderen. Aber die Darstellung von uns in den Zeitungen und überall war natürlich schon sehr verharmlosend.
Es geht Schlag auf Schlag. Christian Gareis verkauft die Fotos an Zeitungen. Und schwupps drucken alle die Bilder vom süßen, flauschigen Bruno. Der süße, flauschige Bruno, der abgeschossen werden soll. Das kurbelt in diesen Tagen den Hype nochmal richtig an.
Unvorstellbar, unvorstellbar, was da gelaufen ist.
Almbauer Nikolaus Schreier erinnert sich noch gut an die Zeit. Ihr habt ihn an der ersten Folge schon kennengelernt. Das ist der Mann, der uns von Brunos Tod erzählt hat. Er bewirtschaftet eine Alm im Rotwandgebiet. Da, wo sich Bruno offensichtlich so wohl fühlt, dass er auch dort bleibt.
Die Leute haben ihn wirklich noch gelaufen. Also, die haben gar nicht mehr. Die haben einfach das im Kopf, also ein Bär ist so ein Stofftier.
Es gab halt wirklich Bruno-Tourismus, kann man fast schon sagen. Also, dass Leute wirklich dem Bären nahe kommen wollten. Die wollten Fotos machen. Ich habe mit einem gesprochen, der Fotos machen wollte. Die haben keine Angst mehr vor den Bären gehabt auch.
Aber das ist doch wahnsinnig. Also es kann doch trotzdem was passieren. Auch wenn er zum Abschuss freigegeben wurde, kann der ja trotzdem sich bedrängt fühlen plötzlich von den Menschen und doch zum Angriff übergehen. Also
aus heutiger Sicht, das ist für mich auch völlig skurril, also was damals passiert ist. Bruno wird immer öfter im Rotwandgebiet gesichtet. Selbst Hütten, in denen richtig viel los ist, kommt er extrem nahe. Das Risiko, dass irgendwann tatsächlich mal etwas Schlimmeres passiert, dass er einen Menschen angreift, wird immer und immer größer. Für die Bärenexperten Rauer und Knauer ist klar,
mit dem war nichts zu machen. Ja, also der war nicht zu retten.
Und dann passiert das, was passieren musste. Was so viele Menschen so lange versucht haben zu verhindern.
Bruno ist tot. Kaum durfte auf den umtriebigen Wanderer wieder geschossen werden, da wurde er tödlich getroffen.
An diesen Moment erinnern sich alle unsere Interviewpartner.
Mich hat das damals wirklich sehr, sehr traurig gemacht. Ich glaube, ich habe sogar geweint.
Das ist so final. Du kannst ja nichts machen. Es ist rum. Und das ist irgendwie ganz schrecklich.
Für uns war es natürlich schon besser, weil für unsere Viehwirtschaft war halt ein bisschen Ruhe.
Ja, mich hat das sehr gewundert, dass es so schnell gegangen ist. Ja.
Am 26. Juni 2006 stirbt Bruno auf der Alm von Nikolaus Schreyer. In einer Pressekonferenz sagt Staatssekretär Ottmar Bernhard aus dem Bayerischen Umweltministerium Folgendes.
Die Schussentfernung war etwa 150 Meter. Der Bär war sofort getötet und schmerzlos erledigt.
Wir wollen uns selbst ein Bild machen. Wie sieht es vor Ort aus? Wo stand der Bär? Wo stand der Schütze? Also sind unsere Kolleginnen dorthin gefahren, zum Tatort. An den Ort, an dem Bruno sterben musste.
Und ich sag mal so, es hat sich gelohnt.
Aber ich wundere mich auch, wieso hier die Terrasse ist und da aber halt nicht. Weil das ist ja schon von hier Richtung Berge. Aber es würde schon Sinn machen, weil da dieser Flusslauf ist, finde ich. Und das Bild haben wir auch noch.
Das sind unsere Kolleginnen Sabrina Höbel und Rebecca Markthaler. Die beiden wandern durchs Rotwandgebiet auf 1500 Metern Höhe. Sie haben ein Ziel, eine Hütte. Die sehen sie schon aus einiger Entfernung. Könnte der Tatort sein. Die beiden vergleichen die Location mit Fotos auf ihrem Handy. Sie schauen Richtung Hütte.
Oh Gott, dass die Tür offen, da ist jemand.
Die beiden hatten nicht damit gerechnet, vor Ort jemanden zu treffen. Auf der Terrasse sitzen zwei ältere Männer in der Sonne. Sie tragen T-Shirt, Jeans-Shorts und Cappies.
Hallo, ist das die Kümpfelalm?
Ja.
Ja?
Na, wo von die?
Kümpfel.
Ja, ich gibt's ja mehr, drei gibt's.
Die vom Herrn Schreyer.
Ja.
Wir kommen mal rüber.
Hallo.
Sie.
Unsere Kolleginnen stellen sich zu den Männern auf die Terrasse. Einer der beiden stellt sich vor. Hermann heißt er. Ein Bekannter von Nikolaus Schreyer, dem Almbauern, dem die Hütte gehört.
Ich kümmere mich um die Hütten. Weißt du, so eine Art Hausmeister.
Ist das die Hütte, wo das passiert ist?
Von dem Balkon weg ist da oben der Bär erschossen worden.
Und zwar von drei Männern, die in der Nacht zuvor an die Tür dieser Hütte geklopft haben. Sennerin Doris habt ihr ja schon in Folge 1 kennengelernt. Sie hütet die Tiere von Nikolaus Schreyer und öffnet den Männern. Als einzige Augenzeugin ist sie dabei, als die drei Männer auf die Terrasse treten. Genau dort, wo jetzt unsere Kolleginnen mit Hermann stehen.
Wo stand der Bär ungefähr?
Da oben ist die breite Fichte, die breite. Und dann kommt die schlanke und da ungefähr noch 50 Meter sowas. Da ist der Bär gestanden und da waren die Jäger. Und da haben sie ihn dann von dort geschossen. Ja, so ist mir verzeiht worden. Warte mal, ich hol noch was.
Sie wissen kurz nicht, was abgeht. Mitten im Satz steht Hermann auf und will etwas aus der Hütte holen.
In der Zwischenzeit schauen sich unsere Kolleginnen den Tatort genauer an. Sie sehen einen kleinen Bach. Flussaufwärts stehen mehrere Fichten. Da soll auch Bruno gestanden haben, kurz bevor ihn die Kugeln tödlich treffen.
Ist schon ein ganz schöner Abstand, wenn du hier stehst. Und dann da drüben der Bär ist. Ich habe es mir näher vorgestellt.
Ich habe es mir auch näher vorgestellt.
In der Zwischenzeit ist Hermann wieder aus der Hütte zurück auf die Terrasse gekommen. Er hat etwas in der Hand. Einen weißen Zettel.
Das ist Geheimdokument. Das,
ein Geheimdokument. Ziemlich mysteriös. Was hat es damit auf sich? Hermann erzählt, dass er diesen Zettel 2 Jahre nach dem Abschuss auf Bruno gefunden hat. Jemand hatte ihn mit Reißzwecken an einen Baumstamm befestigt.
Ich weiß nicht, ob ich die Schätzung gibt. Ja, ich kann es lesen. Daten stehen in Daten.
Zeigen will er nicht, was auf dem Zettel steht. Aber er liest es unseren Kolleginnen vor.
Ich durfte bisher nicht berichten, denn ich war von dem Mörder der Bären Bruno abhängig. Also muss er abhängig gewesen sein. Er erschossen hat den bla bla bla, Telefonnummer bla bla bla. Er ist stolz auf seine Tat, wie er uns vor kurzem beim Zipfelwirt nach ein paar Bier erzählte.
Die spannenden Infos, die lässt leider Hermann weg. also den Namen und die Telefonnummer des Mannes, der Bruno angeblich erschossen hat. Die Infos will er auch ohne Mikro nicht verraten.
Aber jetzt werden wir natürlich richtig neugierig. Wer war der Schütze? War er wirklich stolz auf seine Tat?
Und wir sind nicht die Einzigen, die sich auf die Suche machen.
Ich bin Ben the Bear.
Und ich bin Romano Bruno. Und wir haben gemeinsam den Blog Wer hat Bruno erschossen.de gegründet.
In der nächsten Folge von Wild Crimes.
Irgendwie müssen wir Bruno gerecht werden.
Wer hat Bruno erschossen?
Sie wissen's.
Da fährt der Mörder von Bruno gerade weg.
Ich habe Ihnen meinen Namen gesagt.
Also the plot thickens irgendwie.
Das war Catch Me If You Can, die zweite Folge von Wild Crimes, Jagd auf Bruno.
Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns am besten Leuten, die True Crime lieben. Oder lasst uns eine gute Bewertung da.
Wild Crimes ist ein Podcast von Julius Bretzel, Sabrina Höbel, Rebecca Markthaler und uns beiden, Dennis Müller
und Anne Luckmann. Regie Susi Weichselbaumer.
Ton und Technik Dagmar Petrus und Roland Böhm.
Sounddesign Christoph Brandner.
Redaktion Angelika Nöhr und Eva Lell.
Formatentwicklung Anna Ellmann und Jasmin Körber.
Dramaturgische Beratung BR Story Team.
Formatidee Benedikt Angermeier.
Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024.
Ihr wollt noch mehr History? Dann nehmen wir euch gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrandt. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatortgeschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit.
Bei uns könnt ihr miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist.
Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn ihr hören wollt, wie True Crime auf History trifft, dann seid ihr bei uns genau richtig. Tatortgeschichte findet ihr auch in der ARD Audiothek.
Hey, hier ist nochmal Dennis. Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Braucht ihr irre Facts, mit denen ihr in jedem Smalltalk punkten könnt? Dann hört doch mal rein in den Podcast Fucked Up – Eine Woche Wissenschaft von SWR Wissen. Bei Fucked Up geht's immer um kuriose Forschung und die wirklich wichtigen Fragen. Wie zum Beispiel, wie bekommt man als Astronaut nach einem Mondspaziergang diesen nervigen Mondstaub wieder vom Raumanzug? Oder warum der Schweißgeruch anderer Leute vielleicht gegen Soziophobie helfen könnte? Dinge, die man einfach immer droppen kann. Oder auch nur drüber lachen. Fucked Up, eine Woche Wissenschaft, gibt es immer freitags in der ARD Audiothek.